Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Hallo und herzlich willkommen bei uns. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor. Wir schauen uns ein einziges, aber dafür umso gewaltigeres Gemälde an. Es geht um John Singleton Copley's Watson und der Hai von 1778. Und wenn Sie es noch nie gesehen haben, stellen Sie sich einfach das pure Drama vor.
Ja, hallo. Das ist wirklich ein Bild, das einen sofort packt. Man kann kaum wegschauen, selbst wenn man wollte.
Genau das ist es. Und das ist im Grunde auch unsere Mission für heute. Wir wollen mal verstehen, warum dieses Bild, fast 250 Jahre alt, von einem Haiangriff, warum das so unglaublich modern wirkt.
Und uns immer noch so in seinen Bann zieht.
Ja. Wir legen das jetzt Schicht für Schicht frei, basierend auf der Analyse, die wir uns angesehen haben. Von der reinen visuellen Wucht bis hin zu dem, was da so im Verborgenen liegt.
Fangen wir doch mal mit diesem ersten Eindruck an. Mit diesem Schockmoment. Was man da sieht, ist ja pures Chaos.
Total. Da ist dieser junge Mann im Wasser, fast nackt.
Mhm. Und seine Haut leuchtet so unnatürlich blass gegen dieses dunkle, fast schon schmutzig grüne Meer. Völlig schutzlos.
Und dann der Hai. Das ist ja kein Tier mehr, das ist...
Ein Monster.
Ja, genau, ein Monster. Wie er sich da aufbäumt, das Maul aufgerissen, wie so ein Bösewicht auf der Theaterbühne.
Und dagegen dann dieses Boot. Komplett überfüllt mit 9 Männern, die irgendwie versuchen, diesen Jungen zu retten.
Und ihre Gesichter? Da sieht man alles, von Panik bis hin zu Entschlossenheit. Es ist wirklich eine Momentaufnahme der allerhöchsten Anspannung.
Und das alles vor dieser fast schon idyllischen Kulisse im Hintergrund, dem Hafen von Havanna. Dieser Kontrast macht es nur noch intensiver.
Okay, also der erste Eindruck ist überwältigend. Aber das ist ja kein Zufall. Wie macht Copley das rein technisch? Das ist ja keine Fotografie, sondern...
Eine bis ins Detail choreografierte Szene.
Jede Geste, jede Figur scheint eine bestimmte Funktion zu haben.
Absolut. Das ist meisterhaft inszeniert. Die Analyse, die wir hier haben, die verweist auf eine ganz klassische Kompositionsform. Ein zentrales Dreieck.
Okay.
Stellen Sie sich das mal vor. Die Spitze, das ist der Mann am Bug, der diesen Bootshaken nach vorne stößt, fast wie ein Speer.
Ja?
Eine Seite des Dreiecks ist die Kante vom Boot. Und die andere Seite ist das Seil, das zu dem Jungen im Wasser, also zu Watson, geworfen wird.
Ah, jetzt sehe ich es. Und diese Linien, diese Diagonalen, die sind unglaublich dynamisch.
Genau.
Die zwingen das Auge ja quasi dazu, permanent zwischen der Gefahr, dem Hai, und der Rettung, dem Boot, hin und her zu springen. Man findet gar keine Ruhe.
Es ist ein visueller Strudel. Absolut. Und dazu kommen dann noch die Farben. Diese fast schon säugerartigen Grüntöne und das kalte, stählerne Blau.
Und die Beleuchtung ist doch sehr theatralisch, als ob ein Scheinwerfer auf die Szene gerichtet ist. Es wirkt wie eine Bühne.
Fast wie eine Opernbühne, ja. Kurz vor der Tragödie.
Was mir auch auffällt, ist der Malstil. Also die Gesichter von den Männern im Boot sind unglaublich präzise gemalt, fast wie Porträts. Man spürt ihre individuelle Anstrengung.
Das war ja seine Stärke. Copley war ja eigentlich Porträtmaler aus Boston. Und er kombiniert hier diese Fähigkeit mit einer viel... expressiveren Malweise für das Wasser und den Himmel.
Dieser Kontrast zwischen der menschlichen Präzision und der chaotischen Natur.
Genau. Aber der eigentliche visuelle Anker der ganzen Komposition, das ist eine Figur, die man vielleicht zuerst übersieht.
Wen meinen Sie?
Den schwarzen Seemann. Schauen Sie mal. Er steht genau in der Mitte, an der Spitze dieses Dreiecks aus Figuren. Aufrecht. Und mit einer erstaunlichen Ruhe in all dem Chaos.
Stimmt.
Kompositorisch ist er der Dreh- und Angelpunkt. Und, ganz entscheidend, er hält die Rettungsleine in der Hand. Die Leine, die zu Watson führt. Das ist kein Zufall. Und darauf kommen wir später auf jeden Fall nochmal zurück.
Ein wichtiger Punkt, den merken wir uns. Vor allem, weil das ja alles keine Mythologie ist. Sie sagten vorhin, das ist eine wahre Geschichte, was es ja noch viel, viel krasser macht.
Ja.
Das ist also wirklich passiert. Wer war dieser Junge?
Ja, und die wahre Geschichte ist fast so unglaublich wie das Gemälde. Der Angriff war schon 1749, also fast 30 Jahre, bevor das Bild überhaupt gemalt wurde.
Wow.
Der Junge war der damals 14-jährige Brooke Watson. Er ist im Hafen von Havanna geschwommen und wurde von einem Hai angegriffen. Er hat überlebt, aber sein rechtes Bein verloren.
Moment mal. Das heißt, der Auftraggeber für dieses dramatische Gemälde war das Opfer selbst, Jahrzehnte später?
Exakt.
Das ist ja, als würde man seine eigene Superhelden-Entstehungsgeschichte in Auftrag geben.
Im Grunde genau das. Watson wurde nach diesem Trauma ein unglaublich erfolgreicher Kaufmann in London. Später Politiker, sogar Lord Mayor von London.
Also der Bürgermeister?
Genau. Und dieses Gemälde war sein persönliches Statement. Es ist quasi die Legende des Selfmade Man Brooke Watson auf Leinwand gebannt. Der Moment, der ihn definiert hat.
Wow, das verändert ja alles. Copley malt also nicht einfach einen Haiangriff, er schafft ein Denkmal. Die Analyse betont ja auch, dass er diese persönliche Geschichte in den Rang eines Historienbildes gehoben hat. Warum war das so ein großes Ding im 18. Jahrhundert?
Das war ein absolut genialer Schachzug. Man muss verstehen, die Historienmalerei war damals das Höchste, die Königsklasse der Kunst. Normalerweise war die für große, erhabene Themen reserviert.
Also Bibel, Mythologie?
Genau. Götter, Könige, Heilige. Und jetzt kommt Copley und sagt im Grunde, ein Haiangriff auf einen Kaufmannslehrling ist genauso episch.
Das war schon gewagt.
Es war revolutionär. Ein zeitgenössisches Ereignis, einen Unfall mit dieser Monumentalität darzustellen. Und für Copley, der ja gerade erst aus Boston nach London gekommen war, war das seine Eintrittskarte.
Sein Durchbruch.
Sein absoluter Durchbruch. Als das Bild 1778 in der Royal Academy ausgestellt wurde, war es eine Sensation. Es hat ihn über Nacht berühmt gemacht.
Und wie hat er das gemacht? Also wie hat er diesen Jungen zu einem Helden stilisiert, der es mit antiken Figuren aufnehmen kann?
Er hat da tief in die kunsthistorische Trickkiste gegriffen. Die Haltung von Watson im Wasser, dieser sich windende, nackte Körper, das ist kein Zufall.
Sondern?
Das ist eine direkte Anspielung auf berühmte antike Skulpturen. Die Analyse nennt da zum Beispiel den borgesischen Fechter. Oder, noch deutlicher, die Laokoon-Gruppe.
Ah, die berühmte Skulptur von dem Priester und seinen Söhnen, die mit den Schlangen kämpfen.
Exakt. Er zitiert also die ganz große Kunstgeschichte, um zu sagen, seht her, das Leiden dieses modernen Jungen ist genauso tragisch und heldenhaft wie das der antiken Helden.
Das ist clever. Sehr cleveres Marketing sozusagen.
Es ist brillantes Marketing. Er verleiht einem modernen, bürgerlichen Schicksal die Würde und das Pathos der Antike.
Okay, also es ist ein Meisterwerk des Personal Brandings und ein Karriereschub für den Künstler. Aber die Analyse deutet ja an, da steckt noch mehr drin. Es geht um mehr als nur um Brooke Watson, oder?
Absolut. Auf der symbolischen Ebene ist das Gemälde eine große Parabel. Es verhandelt die ganz großen Fragen. Schicksal gegen Zufall, die Stärke der Gemeinschaft, Leben und Tod. Watson wird hier zur Figur des Überlebenden.
Zum Vorbild.
Zum Vorbild für Widerstandsfähigkeit, für Mut. Er selbst hat das ja anscheinend auch so gesehen.
Ja, da stand, er hat das Bild später einer Schule gestiftet, mit dem Hinweis, es sei eine höchst nützliche Lektion für die Jugend.
Genau. Eine moralische Lektion über Fleiß und Glauben, die zum Erfolg führen. So nach dem Motto, was dich nicht umbringt, macht dich stärker.
Aber die Geschichte wird komplexer, wenn wir uns wieder die Leute im Boot ansehen. Sie hatten vorhin die zentrale Figur des schwarzen Seemanns angesprochen.
Ja, kommen wir darauf zurück.
Die ganze Crew wirkt ja sehr multinational. Was sagt uns das über die tiefere Bedeutung des Bildes?
Das führt zu einer der meistdiskutierten Fragen zu diesem Bild. Ist das ein frühes Statement gegen die Sklaverei? Ein abolitionistisches Werk?
Eine gute Frage.
Und die Analyse rät hier zur Vorsicht. Wir wissen, dass der Auftraggeber, also Watson selbst, kein Abolitionist war. Seine Geschäftsinteressen waren eher mit dem bestehenden kolonialen System verknüpft.
Also ist es wahrscheinlich nicht als politischer Protest gedacht. Aber Copley hätte ihn ja auch an den Rand rücken können. Stattdessen platziert er ihn genau ins Zentrum. Aufrecht, würdevoll.
Und als die Person, die die Rettungsleine hält.
Das kann doch kein Zufall sein.
Überhaupt nicht. Auch wenn es kein explizit abolitionistisches Statement ist, spiegelt Copleys Entscheidung die Realität der atlantischen Welt des 18. Jahrhunderts wider. Eine Welt, die durch globalen Handel, imperiale Macht und die unverzichtbare Arbeit von Seeleuten afrikanischer Herkunft geprägt war.
Okay.
Diese Figur verkompliziert also die einfache Lesart des Bildes als Heldengeschichte für einen reichen Gönner. Sie öffnet den Blick für das größere System aus Handel, Ausbeutung und Überleben.
Wahnsinn, wie viele Ebenen in diesem einen Bild stecken. Aber bei all dem Gerede über Realismus und die wahre Geschichte, jetzt kommt der Punkt in der Analyse, der mich wirklich verblüfft hat.
Ah ja?
Wie viel davon eigentlich komplett erfunden ist?
Ja, das ist der vielleicht faszinierendste Twist an der ganzen Sache. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an, dem Schauplatz. Copley war nie in seinem Leben in Havanna.
Ernsthaft?
Nie. Er hat sich einfach ein paar existierende Drucke und Stiche von der Stadtansicht besorgt und sie in den Hintergrund gemalt.
Das ist schon ziemlich dreist. Aber gut, das merkt wahrscheinlich niemand. Aber es wird ja noch besser.
Es wird viel besser. Der wichtigste Punkt ist, er hatte mit ziemlicher Sicherheit noch nie einen echten Tigerhai gesehen.
Und das sieht man.
Das sieht man überdeutlich, wenn man mal genau hinschaut.
Ja, als ich das gelesen habe, konnte ich es nicht mehr anders sehen. Die anatomischen Fehler sind ja unglaublich. Die Augen des Hais sind nach vorne gerichtet, wie bei einem Menschen.
Nicht seitlich, wie bei einem Fisch.
Genau. Er hat diese seltsamen, fast schon wulstigen Lippen.
Und?
Und hat er an der Seite sogar so etwas wie ein Ohr.
Ja, zoologisch ist dieses Wesen eine reine Fantasie.
Aber, und das ist das Paradoxe, genau das macht es so wirkungsvoll, oder?
Exakt. Diese Fehler schwächen das Bild nicht. Sie steigern den Horror ins Unermessliche. Copley ging es nicht um zoologische Genauigkeit.
Sondern um die Wirkung.
Ihm ging es um die Allegorie. Dieser Hai ist kein biologisches Exemplar. Er ist Schicksal, wie es die Quelle so schön nennt.
Schicksal mit Zähnen.
Er opfert die Realität für das Drama.
Genau. Es geht ihm nicht um einen Hai, sondern um den Hai. Das ultimative Symbol für die monströse, unerbittliche Gefahr. Und das ist ihm meisterhaft gelungen. Ein realistischer Hai wäre wahrscheinlich nur halb so furchteinflößend.
Fassen wir das also mal zusammen. Wenn man einen Schritt zurücktritt, ist es unglaublich, was dieses eine Gemälde alles ist. Es ist eine True-Crime-Story aus dem 18. Jahrhundert.
Es ist brillantes Personal-Branding für einen aufstrebenden Politiker.
Ein karriereverändernder Geniestreich für einen ehrgeizigen Künstler, der sich in einer neuen Stadt beweisen muss. Und es ist gleichzeitig ein komplexer Schnappschuss der globalisierten atlantischen Welt. Mit all ihrem Handel, ihren Gefahren und den vielfältigen Menschen, die dieses System am Laufen hielten.
Und das macht es so modern, oder? Diese emotionale Sprache, die es spricht. Das Einfrieren des einen Momentes der höchsten Anspannung. Das ist doch im Grunde die Technik von jedem Actionfilm-Trailer heute.
Absolut. Es ist ein Cliffhanger in Öl auf Leinwand. Es dreht die Spannung bis zum Anschlag auf und überlässt es Ihnen als Betrachter, die Geschichte zu Ende zu denken.
Eine frühe Form der Massenmedien?
Man könnte es so nennen. Eine Parabel über Risiko und Rettung im Zeitalter des expandierenden Imperiums. Inszeniert mit der ganzen Wucht der Hochkunst. Es hat die Grenzen dessen, was ein Historienbild sein kann, für immer verschoben.
Und da ist noch ein letzter Gedanke, den wir Ihnen mit auf den Weg geben wollen. Der knüpft genau daran an. Das vielleicht Faszinierendste an dem Bild ist, dass es den Moment vor dem Abschluss zeigt. Der Ausgang ist offen.
Genau. Wir sehen den Bootshaken, der nach vorne schnellt. Aber wir sehen nicht, ob er trifft.
Mhm.
Wir sehen das Seil, das Watson erreicht. Aber wir wissen nicht, ob sie ihn rechtzeitig ins Boot ziehen können. Alles hängt in der Schwebe.
Und das zwingt einen als Betrachter, die Lücke selbst zu füllen.
Richtig. Aber die Frage ist ja, welche Geschichte erzählen Sie? Erzählen Sie die der heldenhaften Rettung eines zukünftigen Anführers? Den Triumph des menschlichen Willens über die Bestie?
Oder?
Oder sehen Sie vielleicht etwas anderes? Sehen Sie die Zerbrechlichkeit eines ganzen globalen Systems, das auf Risiko und Handel gebaut ist? Ein System, in dem Rettung und Katastrophe an einem einzigen Seil hängen, das von einer vielfältigen, aber letztlich namenlosen Mannschaft gehalten wird.
Das Gemälde gibt Ihnen die Antwort nicht.
Es stellt nur die Frage.
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.